Deutschlandfunk, Marktplatz.
Am Mikrofon Philipp Banse, ganz herzlich willkommen. Seit gut einem halben Jahr wird unser Alltag ja nun geprägt von Corona, von der Pandemie. Die Wirtschaft ächzt, der große breite Absturz wurde aber bisher durch massive staatliche Unterstützung zumindest abgebremst. Aber das Bild im Detail ist natürlich facettenreich. Während einige Branchen in der Corona-Krise sogar aufblühen, gibt es auch ein paar klare Verlierer, die um ihre Existenz fürchten. Und dazu zählen vor allem kleine Betriebe und Solo. Selbstständige. Welche Hilfen stehen Musikerinnen, Handwerkern, Grafikerinnen zur Verfügung? Wie kommen sie an Überbrückungshilfen oder ist die letzte Ausfahrt dann doch Hartz IV und ist der Zugang zu dieser Grundsicherung wirklich so leicht wie versprochen? Das sind so ein paar Fragen, denen wir uns hier bis 11.30 Uhr widmen. Das machen wir wie immer mit kompetenten Gästen. Da ist zum einen Rosita Kürbis. Sie ist Fördermittelberaterin für die Kreativwirtschaft, berät also unter anderem auch Startups. Ganz herzlich willkommen in der Sendung, Frau Kürbis.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Banse.
Dann bei mir im Studio sitzt hier zu meiner Linken Gunter Hake. Er ist bei Verdi, der Dienstleistungsgesellschaft, im Referat Selbstständige und ja, schlägt sich mit Selbstständigen rum, die anrufen, Fragen stellen. Ganz herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Dann zu meiner Rechten Hermann Josef Tenhagen, ist Chefredakteur von Finanztipp, gemeinnütziges Informationsportal zu Finanzfragen. Ganz herzlich willkommen, auch Ihnen.
Guten Morgen.
Und aus Münster zugeschaltet ist Rainer Bode. Er betreibt die Corona-Sprechstunde beim Kulturrat in Nordrhein-Westfalen. Ganz herzlich willkommen nach Münster.
Guten Morgen, hallo und besten Dank.
Ja. So viel der Vorrede. Ich würde sagen, es gibt wahnsinnig viele Themen zu besprechen. Vielleicht mal in die Runde, Frau Kürbis. Von was für Selbstständigen reden wir eigentlich? Es gibt ja sehr viele. Ich habe so eine Anmoderation so ein bisschen angedeutet. Vielleicht können Sie da mal so ein bisschen die Spanne aufmachen. Wer sind diese Solo-Selbstständigen, die jetzt vor allen Dingen unter Corona zu leiden haben?
Ja, also ich bin ja Fördermittelberaterin in der Kreativwirtschaft mit Schwerpunkt Musik und da haben wir es natürlich mit vielen Kleinstunternehmen zu tun, die ohne Mitarbeiter arbeiten und auf eigene Rechnung. Das können Booker sein, die Künstler verbuchen, das können Künstler sein, das können aber auch Programmierer sein, die bestimmte Sachen entwickeln oder bestimmte Anwendungen und Applications entwickeln. Das können aber auch Plattenfirmen sein, Verlage. Das geht einmal quer durch die Wertschöpfungskette.
Herr Hake, bei Verdi betreuen Sie die Selbstständigenberatung. Was sind das für Leute, die bei Ihnen verzweifelt mehr oder weniger um Rat suchen?
Ja, wir haben natürlich einerseits die Beratung, andererseits durchaus auch einen politischen Anspruch und Zugang. Es sind bei uns auch ganz überwiegend Kulturmenschen, Veranstaltungswirtschaft, Bildungsleute, also all die, die sie, also nach ihrer eigenen Definition Arbeitsverbot haben, aber die jedenfalls sehr eingeschränkt Geld verdienen konnten. Das sind die, die bei uns anrufen.
Hermann Josef Tenhagen, wie ist das mit Leuten jenseits der Kreativwirtschaft, also Handwerker, Handwerkerinnen? Sind die in einer grundsätzlich anderen Lage?
Das ist sehr unterschiedlich. Die Handwerker in Berlin zum Beispiel haben ganz früh viele Mittel beantragt und geben die jetzt zum Teil zurück, weil die haben eigentlich nicht das Problem, dass sie nichts zu tun hätten. Die haben das Problem mit den Aufträgen, die sie schon abgearbeitet haben, die nicht bezahlt werden. Die ganzen Kneipen, die jetzt kein Geld haben und die Rechnung nicht bezahlen. Beim Klempner nicht, beim Schreiner nicht. Das heißt, die haben Liquiditätsprobleme zum Teil. Zum Teil geht es denen aber relativ gut. Und die gehören zu denjenigen, die ja schon 100 oder mehr als 100 Millionen zurückgegeben haben an den Berliner Senat von den Soforthilfen, die sie nicht gebraucht haben, die sie vorneweg mal beantragt hatten.
Rainer Bode von der Corona-Sprechstunde in NRW. Was sind denn aktuell gerade für Corona-Hilfen im Angebot? Also diese Soforthilfe, die ja in der Tat relativ sofort in vielen Bundesländern zur Verfügung stand, die gibt es ja jetzt nicht mehr. Vielleicht können Sie mal kurz so einen abrissartigen Überblick geben. Was steht jetzt Solo-Selbstständigen an Hilfen zur Verfügung?
Zum einen haben wir ja nochmal die Abrechnung mit den Soforthilfen. Das ist ja noch ein Problem, was noch nicht ausgestanden ist. Dann gibt es derzeit die Überbrückungshilfe, die seit Juni läuft.
Ein Zuschuss,
wobei jetzt nur die Fixkosten, die Betriebsausgaben definiert und ausgegeben werden können. Keine Lebenshaltungskosten, keine Unternehmerlohn. Für die Künstler ist das ein ganz großes Problem, weil sozusagen das Eigentliche, die können nicht auftreten. Das ist, wir haben bei uns im Wesentlichen Künstler, Musiker, bildende Künstler, die haben keine Chance, nach außen zu gehen. Die Kleinen helfen dann nicht. Und deswegen ist so die Chance Überbrückungshilfe. Viele sind aber frustriert von der Soforthilfe und stellen jetzt gar keinen Antrag mehr. Es ist auch komplizierter geworden durch Steuerberater, durch den Wust der Vorschriften da durchzublicken, ist schon eine große Herausforderung für einen Steuerberater, geschweige denn für die selbstständigen Künstlerinnen.
Genau, also das war jetzt kein Überblick, es gibt ja noch so ein paar andere Sachen, aber dann bleiben wir mal kurz bei der Überbrückungshilfe, weil das, glaube ich, schon einer der wichtigsten Bausteine jetzt ist. Frau Kürbis, wie sieht das aus? Wie können Selbstständige, Solo-Selbstständige an diesen Zuschuss, an diese Überbrückungshilfe kommen? Welche Hilfen stehen da zur Verfügung?
Also zum einen errechnet sich das so aus den Einnahmen, die man hatte im April und Mai 2020, die im Vergleich zu den Einnahmen oder den Umsätzen, besser gesagt, Entschuldigung, im Jahr 2019. Und wenn Sie da einen Einnahmeeinbußen haben in Höhe von 60%, dann sind Sie grundsätzlich antragsberechtigt, was die Überbrückungshilfe angeht. Und beantragen können Sie das selber nicht. Das machen Sie entweder über Ihren Steuerberater, einen Wirtschaftsprüfer oder einen vereinigten Buchhalter, den Sie da beauftragen können, wenn Sie jetzt selber keinen haben. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass die ganz, ganz Kleinen hier schon gar nicht mehr beantragen, sondern dass eher Firmen sind mit Mitarbeitern und die tatsächlich größere Verluste erlitten haben.
Aber es sind sozusagen auch kleine Ein-Mann-Frau-Unternehmen, Solo-Selbstständige, die da theoretisch Anspruch haben. Herr Tenhagen, wie hoch ist denn die Hilfe, die da über die Überbrückungshilfe fließen kann?
Naja, für den Solo-Selbstständigen wären das wieder 9.000 Euro. Das Problem ist zum einen das mit den Anträgen. Man muss sich das mal klar machen, da sind 25 Milliarden, hat die Bundesregierung dafür bereitgestellt. Da ist 1 Milliarde abgerufen worden. Und wir sind jetzt quasi am Ende des Zeitraums. Das heißt, da ist irgendwas schiefgelaufen. Und da sind zwei Dinge sind schiefgelaufen. Zum einen, diese Solo-Selbstständigen, die brauchen halt vor allen Dingen Hilfe zu ihrem Lebensunterhalt. Die kriegen sie da aber nicht, die dürfen sie da nicht abrechnen. Und das Zweite ist, viele Solo-Selbstständigen haben keinen Steuerberater, die haben keinen Wirtschaftsprüfer und die haben den vereidigten Buchhalter eben auch nicht. Und da muss man sich auch mal fragen, wie das denn kostenmäßig sein soll. Also ein Steuerberater sagt einem, dass das 5 oder 6 Stunden Arbeit sind, diese Anträge auszufüllen. Wie soll das denn vernünftigerweise ein Solo-Selbstständiger für so eine Hilfe beantragen, der sowieso gerade kein Geld hat? Das ist doch absurd an der Stelle. Vielleicht kann man das ja einbringen, aber das, also offenkundig hat man durch Bürokratisierung dafür gesorgt, dass im Gegensatz zur Soforthilfe diese Überbrückungshilfe jedenfalls nicht abgerufen wird.
Ja, Herr Hake von Verdi aus der Selbstständigen Beratung, ist diese Überbrückungshilfe so nutzlos, wie sie hier erscheint?
Die ist völlig nutzlos, das zeigen ja auch die Abrufzahlen. Herr Tenhagen hat es ja schon erwähnt. Natürlich kann man die Beratungskosten dann zu 80% wieder einbringen, weil das kann man als Kostenposten einbringen. Aber wir merken, die Leute brauchen tatsächlich was zum Lebensunterhalt, das ist da nicht drin. Und dann kommt noch für die, die es überhaupt in Anspruch nehmen könnten, hinzu, finde mal einen Steuerberater im Moment, der das macht. Also ein Steuerberater möchte diese Kunden auch nicht. Das ist so aufwendig, auch für die steuerberatende Branche. Auch die Kammer der Steuerberater sagt das. Das geht gar nicht. Das heißt, Rechtsanwälte dürfen übrigens auch seit Anfang August beraten, aber die haben natürlich im Zweifel nicht die Sachkunde. Also wir haben da ein Monster von Missgeburt, von
Bürokratie.
Was überhaupt nicht hinhaut.
Und was müsste da passieren?
Es müsste letztendlich man gucken, dass Solo-Selbstständige eine völlig andere Klientel sind. Also es fing schon damit an, dass man gesagt hat, Solo-Selbstständige und Kleinunternehmen behandeln wir gleich. Das ist eine völlig andere Lebenssituation. Das heißt, die Frage Lebenshaltungskosten, die ja einige Länder dann auch aufgegriffen haben. Und wir haben ja eine lange Debatte jetzt hinter uns, dass auch die Landeswirtschaftsminister gesagt haben, in dieser Form könnt ihr doch nicht fördern. Und alle, ich sag mal, die ganze Opposition, ganz viele Verbände, alle, die sich auskennen, sagen, so könnt ihr das nicht regeln, da müsst ihr was ändern, ihr müsst Lebenshaltungskosten irgendwie also finanzieren.
Weil Kleinunternehmen haben Kosten für ein Büro, haben Lohnkosten, haben andere klar. Betriebskosten, die sie abrechnen können über ja. diese Überbrückungshilfe. Solo-Selbstständige sagen, sie müssen halt ihre Miete zahlen oder müssen Heizung und Telefon zahlen und das ist nicht abrechenbar.
Ja, das andere ist, also ein Solo-Selbstständiger hat als Betriebskosten im Wesentlichen sich selbst. Und wenn ein Musiker üben muss, damit er bei seinen Auftritten gut dabei ist oder ein Schauspieler, dann übt er. Und das ist das, was bezahlt werden müsste. Und man müsste dahin kommen, dass das Aufrechterhalten des Betriebes im Sinne von ich übe oder ich trainiere diese Geschichten, das müsste irgendwie bezahlt werden, wenn man das nach dem Modell machen will. Aber ich glaube, dass diese Überbrückungsgeldergeschichte, die scheitern schon an der Bürokratiefrage vorneweg, weil wenn Geld nicht mehr in Anspruch genommen wird, bei der Soforthilfe haben ja die Leute mindestens mal versucht, dieses Geld zu bekommen und haben es auch häufig bekommen, auch wenn sie jetzt hinterher mit der Abrechnung vor dem zweiten Problem stehen, wie rechnen Sie das vernünftig ab?
Frau Kürbis, Sie sind ja Fördermittelberaterin. Wenn jetzt diese Überbrückungshilfe problembehaftet ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, was raten Sie denn dann Ihren Kunden und Kundinnen? Wo kriegen die jetzt Geld her, um über Corona rüberzukommen?
Also zum einen möchte ich gerne noch etwas sagen. Es wäre schön gewesen, wenn hier ein fiktiver Unternehmerlohn mit anzurechnen gewesen wäre. Manche Bundesländer machen das ja Gott sei Dank schon und das hilft dann auch schon mal. Und für diejenigen, die das hier nicht beantragen können, da haben die Bundesländer tatsächlich ordentlich nachgearbeitet. Und zum Beispiel, ich habe ja das Beispiel Hessen, die haben so ein schönes Kulturpaket, Phase 1 bis 3 A, B, für alle möglichen Bereiche, eben für die Veranstalter, für die Einzelunternehmen, aber auch für die Künstler oder für Kultureinrichtungen, Spielstätten. Und das haben die ganz gut aufgeschlüsselt. Das stemmen die aber mit Landesmitteln.
Erklären Sie das doch mal. Was kann da ein Bundesland liefern? Was kann man da von einem Bundesland erwarten? Wie sieht das konkret aus?
Also ich nehme nochmal das Beispiel Hessen. Da hat das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst eben das Kulturpaket geschnürt. Da gibt es Phase 1, sofort helfen, heißt das. Das ist ein Rettungsschirm für Festivals bei Liquiditätsengpass. Und hier werden eben Festivals aus allen Bereichen, Musik, Theater, Film, können hier beantragen oder auch Großveranstaltungen, die abgesagt werden mussten. Die können dort Mittel beantragen, eben in Höhe des Liquiditätsengpasses. Ich habe jetzt hier keine maximale Höhe. Dann gibt es von der Hessischen Kulturstiftung die Phase 2, Übergang meistern und Existenzen sichern. Das sind Arbeitsstipendien für Projekte, freie Künstler und Künstlerinnen, und das sind Arbeitsstipendien in Höhe von 2.000 Euro. Dann nochmal Kulturpaket Phase 3a, Fonds. Das ist ein Fonds, innovativ neu eröffnen. Das ist für Kultureinrichtungen und Spielstätten mit regelmäßigem Veranstaltungsbetrieb, aber auch Musiklocations, Kinos, Konzertsäle, soziokulturelle Zentren, freie Bühnen, also hier ganz weit gefasst. Dann gibt es die Projektstipendien, nochmal für Einzelkünstlerinnen, freie Gruppen, Kulturvereine und Unternehmen. Und da kann man, muss eben gerade mal gucken, von bis zu 5.000 Euro für Einzelkünstlerinnen. Und das steigert sich dann bis 18.000 Euro.
Okay, Herr Bode, von der Corona-Sprechstunde des Kulturrats in NRW. Die NRW hat ja auch solche Stipendien für Künstler und Künstlerinnen. Wie funktioniert das?
Das funktioniert mittlerweile sehr gut. Es gibt bis zu 15.000 Antragsteller. Derzeit sind es irgendwie bei 11.000. Die bekommen für ein Stipendium 7.000 Euro. Dazu sollen sie sozusagen ein Konzept entwickeln, was sie als künstlerisches Projekt machen werden, auch in den nächsten Monaten. Und das ist hervorragend sozusagen für die Künstler selber, ist aber eben eingeschränkt auf die Künstler. Für die vielen Solo-Selbstständigen funktioniert das nicht. Die Erfahrungen waren, im März gab es schon mal so ein Programm für 2.000 Euro und auf diesen Erfahrungen basiert jetzt das Stipendienprogramm. Neben den anderen Fördergeschichten insgesamt sind dafür 105 Millionen vorgesehen Euro. Und dann gibt es für Institutionen, Vereine, Clubs und dergleichen mehr nochmal 80 Millionen, die das Land selber auftut, um die Kulturbranche zu unterstützen und weiterzuentwickeln.
Also wir hören, dass diese Überbrückungshilfe nicht so richtig funktioniert, dass aber einzelne Länder mit unterschiedlichen Programmen, sei es Stipendien oder ähnlichem, einspringen, um bestimmten Subgruppen und Subbranchen zu helfen. Aber was raten Sie denn jetzt Menschen, Solo-Selbstständigen, die bei Ihnen in der Sprechstunde anrufen und die vielleicht keine Künstler, Künstlerinnen sind, die da in solches Stipendienprogramm passen?
Trotzdem nochmal versuchen mit der Überbrückungshilfe. Wir gehen den Detail nochmal durch, haben Kontakt zu Steuerberatern, suchen selber Steuerberater auf, gucken uns sozusagen nochmal die ganzen Fixkosten an oder Betriebsausgaben. Da ist einiges passiert. Problem ist nach wie vor, die Soforthilfe hängt hinterher und von der haben die meisten Angst. Die müssen dann in die Grundsicherung gehen. Viele gehen an ihre Ersparnisse ran. Das ist ja ein großes Problem, weil viele selbstständige Künstler, aber auch Unternehmer eine andere Form von Altersvorsorge rangehen. Und da gehen die jetzt dran, weil die sonst keine andere Chance haben, sozusagen über die nächsten Monate ohne Grundsicherung durchzukommen und aber die Angst noch haben, von der Soforthilfe von den 9.000 Euro noch jede Menge zurückzahlen zu müssen.
Hermann Josef Tenner von Finanztipp.
Ja, das mit der Grundsicherung ist in der Tat ein großes Problem, weil tatsächlich die Leute ja anfangen, ihre Altersvorsorge anzuknabbern oder sich Geld bei irgendwelchen Freunden zu leihen, statt diese Grundsicherung in Anspruch zu nehmen. Und da gibt es zwei Aspekte, die nicht funktionieren. Der eine Aspekt ist, dass die Leute natürlich für Hartz erhebliche Sorgen haben und diese Antragsformulare auch wirklich nur abschreckend sind. Der zweite Aspekt ist aber, dass auch bei den Behörden selber das nicht gut funktioniert. Also aus den Arbeitsagenturen selber hört man, es gibt eigentlich eine Regelung, du kannst auch eine Lebensversicherung für die Rente von 250.000 Euro da haben, die müsstest du nicht mal anrechnen lassen.
Also, um Hartz IV beantragen zu können.
Um diese Grundsicherung beantragen zu können. Aber das muss dann der Mitarbeiter im Amt dann auch wirklich wissen und offenbar wissen es viele nicht oder sie setzen es jedenfalls nicht um. Jedenfalls bekommt man da Horrorstories häufiger mal zu hören. Das heißt also, auch das, was an Regelungen da ist, funktioniert noch nicht. Und dann ist es natürlich immer eine Versicherungslösung. Und ehrlich gesagt, wenn ich Selbstständiger bin, dann will ich irgendwie mein Geld nicht unbedingt in so einer Versicherungslösung weggesperrt haben. Weil wenn ich 55 bin und zwei schlechte Jahre habe, käme ich nicht dran. Wenn ich 55 bin und den Nachbarunternehmer übernehmen könnte, komme ich auch nicht dran. Das heißt, die haben oft auch andere Modelle. Die haben Eigentumswohnung gekauft, die sie vermietet haben, oder sie haben ein Fonddepot, das sie für die Altersvorsorge eingesetzt haben, und das alles ist so nicht vorgesehen. Das heißt, das ganze Lebenskonzept Solo-Selbstständige kommt in der bürokratischen Denke nicht vor, und das führt dazu, dass die eben so Probleme haben. Wir haben da bei Finanztipp dann versucht, also alle Schritte mal durchzudeklinieren. Das kannst du machen, das kannst du machen, das kannst du machen. Du kannst auch bei deinem Finanzamt weniger Steuern zahlen. Du kannst bei deiner Krankenkasse sagen, du musst weniger Beiträge zahlen. Du kannst ganz, ganz viel machen. Aber das Kernproblem ist, dass die Denke, also so wie diese Menschen leben und wirtschaften, das kommt in der Bürokratie irgendwie nicht vor.
Frau Kürbis, das Versprechen, jetzt sind wir sozusagen bei der nächsten Option, dass wenn Überbrückungshilfe nicht funktioniert, wenn die Soforthilfe aufgebraucht ist, wenn Stipendien etc. nicht greifen, dann ist die nächste Option, in die Grundsicherung zu gehen, Hartz IV zu beantragen. Und da ist das Versprechen der Bundesregierung gewesen, oder ist es immer noch, die Vermögensprüfung wird wesentlich vereinfacht. Das ist das Erste. Das Zweite, Aufwendungen für Unterkunft und Heizung werden in tatsächlicher Höhe anerkannt. Das heißt, die Wohnung ist erst einmal gesichert. Und das dritte Versprechen, die Selbstständigkeit muss wie bisher beim Bezug von Leistungen nicht aufgegeben werden. Ist dieser Antrag auf Grundsicherung Hartz IV, ist dieser leichtere Zugang in der Praxis wirklich gegeben?
Das kann ich so nicht bestätigen. Also von allem, was ich höre, da gehe ich mit Herrn Tenhagen, sind die Meldungen, die ich zurückbekomme, graulich. Also wirklich Horrorstories von, gut, der Antrag ist dann nicht 70 Seiten, sondern 40 Seiten, aber trotzdem muss alles immer noch angegeben werden, weil einfach der ursprüngliche Antrag von Hartz IV hier angewendet wird. Es soll zwar einfacher sein, weil er ein bisschen kürzer ist, aber gleichwohl wird alles abgefragt, was auch sonst abgefragt wird, und da schrecken viele zurück. Also ich hatte hier zum Beispiel solche Anfragen wie, ja, muss ich jetzt mein Studio verkaufen? Nein, um Gottes Willen, natürlich nicht, das ist doch deine Arbeitsgrundlage. Natürlich darf man das nicht verkaufen. Ja, aber wo hört's auf, wo fängt's an? Es heißt ja auch, also die Rücklagen, da geht man nicht dran, aber dann ist da doch eine Schallgrenze, 60.000 Euro ist das. Und
was heißt
dann,
das,
und da geht es um Barmittel, also Barmittel ab 60.000 Euro, die müssen dann eben doch wieder angezeigt werden.
Und was passiert dann, wenn man mehr als 60.000 Euro in bar hat?
Ich denke, die werden dann angerechnet.
Was heißt das?
Und
kriegt man nichts. Man muss das erst aufbrauchen.
Man muss aufbrauchen. Ja.
Und dann bis man nur noch 59.999 hat und dann kann man wieder beantragen. Okay. Genau.
Vielleicht ein Punkt noch, was vergessen worden ist.
Ja, Herr Bode.
Es gibt viele Menschen, die schon Rente beziehen, aber eine geringfügige Rente, das gilt für Künstlerinnen wie für Solo-Selbstständige, die haben dann weitergearbeitet, die sind, haben weiter tätig aufgenommen, die können jetzt aber keine Grundsicherung beantragen, weil die sind bei dem Gesetzesverfahren für die vereinfachte Grundsicherung einfach vergessen worden.
Das heißt, das Bild ist, ich bin Rentner, Rentnerin, kriege aber relativ wenig und arbeite noch weiter als so eine Art Selbstständiger.
Richtig. Und gerade Künstlerinnen machen weiterhin Auftreten, auch bis 70, bis 80, soweit das geht.
Und die können jetzt keine Grundsicherung beantragen?
Nein, doch, die können angrundsicher, aber deren Vermögen ist bei 5.000 Euro Schluss, die müssen sie aufgeben, sonst können sie ähnlich wie die anderen keine Grundsicherung beantragen.
Also die haben keinen Zugang zu dieser erleichterten Beantragung.
Die sind vergessen worden.
Okay. Also Sie merken, jede Menge Stoff, auch die Abrechnung der Soforthilfe wird hier noch Thema sein nach den Nachrichten. Sie hören das Journal am Vormittag mit dem Marktplatz am Mikrofon Philipp Banse. Unser Thema ist heute ein halbes Jahr ohne Aufträge, Corona-Hilfen für Solo-Selbstständige. Und die Gäste sind immer noch Rosita Kürbis. Sie ist Fördermittelberaterin in der Kreativwirtschaft, berät also Startups, Musiker, Musikerinnen aus dieser Branche. Dann ist zugeschaltet Rainer Bode. Er macht die Corona-Sprechstunde für den Kulturrat NRW. Bei mir hier im Berliner Studio sitzen Gunter Haag vom Referat für Selbstständige bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur vom gemeinnützigen Finanzportal finanztipp.de. Sie können anrufen, Fragen stellen, Anmerkungen aus der Praxis machen unter der kostenfreien Hörertelefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464. Sie können eine E-Mail schreiben an marktplatz@deutschlandfunk.de. Wenn Sie das Telefon, Ihre Telefonnummer angeben, dann können die Kollegen und Kolleginnen Sie unter Umständen kurz zurückrufen, wenn es noch Fragen gibt. Ich versuche auf Twitter mitzulesen, @dlfmarktplatz. Wir waren vor den Nachrichten stehen geblieben bei der Frage, wie ist das eigentlich mit Rentner, Rentnerin? Ich wollte jetzt, bevor wir die ersten Anrufe reinnehmen, noch reden über die Abrechnung der Soforthilfe. Und da sehe ich schon den ersten Anrufer, der dazu, glaube ich, eine Frage hat. Das passt ja. Herr Schlingensiepen aus Wuppertal, ganz herzlich willkommen in der Sendung.
Hallo.
Hallo, Ihre Frage, Ihre Anmerkung bitte.
Genau. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter von einer Eventfirma, das ist eine GmbH. Bei der Soforthilfe werden die Mitarbeiter ja über so ein Zahlenkonstrukt errechnet. Ich habe 9,15 Mitarbeiter und darf mich als geschäftsführender Gesellschafter nicht mitrechnen. Damit komme ich quasi auf den unteren Förderbereich, nämlich maximal 5.000 Euro. Denn bei der Ausnahme wäre dann, ich müsste über 10.000 Euro Fixkosten haben. Ich habe aber nur 8,5. Dadurch falle ich da auch durchs Raster. Und Hartz IV kann ich nicht beantragen, weil ich natürlich eine Altersversorgung habe, die ich jetzt schon signifikant aufgelöst habe, um überhaupt bis hierhin zu kommen. Die ganze Sache wird halt irgendwie am Umsatz festgelegt. Den Umsatzeinbruch habe ich ganz locker. Bei uns in der Branche stehen ja quasi alle Räder still. Wer hat sich das denn überlegt und wo ist da die Begründung? Die ganze Logik fehlt einfach dahinter.
Okay, also ich vermute auch, dass Ihre Frage ist, unterstelle ich Ihnen jetzt mal, was Sie noch für Optionen haben, um Geld zu bekommen. Also diese politische Frage, klar, haben wir auch schon drüber geredet, aber mich würde in erster Linie jetzt hier in der Runde interessieren, welche Optionen hat denn jemand wie Herr Schlingensiepen? Hermann-Josef Tenhagen.
Also das Erste, was ich nochmal fragen würde, ist tatsächlich diese Grundsicherung nochmal anzuschauen, weil wenn er an seine Altersvorsorge rangegangen ist, diese Arbeitsagenturregelung ist ziemlich eindeutig. Man kann recht viel Geld für die Altersvorsorge festgelegt haben, da muss man nicht dran gehen und kann trotzdem diese Grundsicherung betragen. Das ist das eine. Das zweite ist, mit dem Finanzamt haben Sie sicher schon gesprochen, dass Sie jetzt keine Steuern zahlen und auch keine Steuern nachzahlen und so. Sie haben mit der Krankenversicherung, Krankenkasse hoffentlich schon gesprochen, haben dieses klassische Programm einmal durchdekliniert. Und dann würde ich tatsächlich nochmal bei den Überbrückungshilfen, wenn es an den 8.000 oder 9.000 Euro scheitert, wenn es irgendwo an 1.000 Euro scheitert, wer hat Sie beraten, was Sie da alles anrechnen lassen können? Da ist nämlich, da sind ja auch Spielräume, die Sie durchaus auch nutzen sollten.
Herr Schlingensiepen, hilft Ihnen das?
Ich habe das mit meiner Steuerberaterin und mit meinem Buchhalter und so. Wir haben uns da sehr reingefuchst. Ja. Aber also wir fallen einfach von dem, was in den ganzen FAQs drin steht, einfach komplett durchs Raster. Also zumal ich auch quasi in einem Eigenheim wohne, was ja auch angerechnet wird. Also Hartz IV ist gar keine Option. Mhm. In NRW gibt es ja auch noch das sogenannte Überbrückungsgeld Plus. Da scheitert es aber auch dran. Da habe ich leider auch keinen Anspruch drauf. Also es ist, ich höre das halt bei uns in der Branche von vielen, dass sie genau diese Probleme haben, da halt einfach überhaupt richtig eingestuft zu werden. Weil die Größe meiner Gesellschaft ist ungefähr so wie der Schnitt der Veranstaltungsbranche.
Ja, Herr Schlingensief, erstmal vielen Dank. Ich reiche Ihre Frage nochmal weiter an Rainer Bode. Der macht ja die Corona-Sprechstunde in NRW, Ihrem Bundesland. Herr Bode, haben Sie noch einen Tipp für Herrn Schlingensief?
Das Gleiche, was Herr Tendang auch gesagt hat, irgendwie nochmal genauer zu gucken, was da möglich ist. Bei der Grundsicherung war nicht ganz richtig, weil Altersvorsorge gilt nur, wenn die festgelegt sind. Das heißt, Riester, Rürup und dergleichen mehr. Wenn wir das Geld bei Fonds hatten, dann muss man es abgeben, wie der Kollege Dings eben schon gesagt hat.
Deswegen also nochmal, um das deutlich zu machen, wenn Sie Ihre Altersvorsorge über solche Hartz-IV-sicheren Produkte wie Riester-Rente oder Rürup-Rente gemacht haben, dann können Sie diese Grundrentenversicherung, dann können Sie diese Hartz IV beantragen und müssen das nicht aufgeben oder aufzehren, während wenn Sie Geld in einfach irgendeinem Fonds angelegt haben, an das Sie jederzeit rankommen können, dann müssen Sie erstmal davon.
Und das ist eher die Regel.
Meine Altersversorgung im, wollen wir jetzt sagen, natürlich nicht in einem Rürup-Produkt oder sonst irgendwas angelegt, weil ich bin ja nicht blöd und habe natürlich auch Geld in mein Eigenheim gesteckt.
Ja, und das ist auch das Problem, dass daran nicht dran gedacht wird. Und jetzt kann man wirklich immer nur gucken, ob man sozusagen bei den Betriebskosten, das ist erweitert worden. Am Anfang bei der Überbrückungshilfe war das relativ eingeschränkt auf Fixkosten. Wenn man sich jetzt die Liste anguckt, ist da mehr möglich. Ist aber generell das Problem, dass viele durchs Raster fallen und die nicht öffentlich gemacht werden. Und da ist das Problem, da können wir nur politisch rangehen, dass da nochmal die Spielräume erweitert werden. Das ist ja passiert bei der Soforthilfe.
Herr Schlingensief, erstmal ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ich würde gerne nochmal auf dieses Problem der Abrechnung dieser Soforthilfe gehen. Das haben jetzt viele bekommen. Das hat vielen erstmal über die ersten Monate geholfen. Und jetzt gibt es aber den Bedarf, das irgendwie abzurechnen. Frau Kürbis, Sie machen ja Fördermittelberatung. Wie muss man sich das vorstellen? Vor was für Problemen stehen jetzt Leute, die ihre Soforthilfe abrechnen müssen? Worauf muss man da achten?
Also tatsächlich haben viele einfach den vollen Satz beantragt in der Eile und in der Aufregung und haben gar nicht bedacht, dass es ja darum geht, ihre tatsächlichen Kosten hier einmal aufzulisten und zusammenzurechnen für 3 Monate und dass quasi pro Monat eine bestimmte Summe X anzusetzen ist, die eben den Geldern entsprechen oder den Ausgaben entsprechen, die sie tatsächlich haben. Und da haben natürlich viele jetzt im Nachhinein mitbekommen, das war eigentlich nicht richtig, die kompletten zum Beispiel 5.000 Euro waren ja die Landesmittel, 9.000 Euro waren die Bundesmittel, dass man da eben den kompletten Satz einfach reinschreibt. Das ging halt ganz problemlos, ohne dass weitere Verweise auf diesen Anträgen drauf standen. Und im Nachhinein wurde dann erst richtig klar, weil auch nach und nach mehr und mehr Informationen zu dem Prozedere, für wen das ist, was abgerechnet werden kann, an die Öffentlichkeit erst kam dann raus, dass das eben eigentlich ein falscher Antrag ist und sie eigentlich das Geld zurückzahlen müssten. Und da hadern jetzt viele damit. Es gibt Menschen, die da gar nicht mehr rangegangen sind und es lieber wieder zurückgeben wollten. Und es gibt aber auch welche, die dann eben einen Teil zurückgegeben haben. Und immer wieder die Frage, wie muss ich das denn jetzt nachweisen oder wie muss ich das, kann ich das jetzt zurückgeben, ohne dass ich zu den Kriminellen gehöre, über die man überall in der Zeitung liest.
Rainer Bode von der Corona-Sprechstunde in NRW. Worauf muss man jetzt achten, wenn man das abrechnen muss, wenn man sich da rechtfertigen soll?
Was alles wirklich zu den Betriebsausgaben zählt. Das ist, es gibt eine umfangreiche Liste, die wir auch sozusagen mit eingegeben haben ins Wirtschaftsministerium. Das Formular gibt es ja noch nicht. Das ist ja gestoppt worden. Deswegen ist nach wie vor momentan die Unsicherheit. Es haben schon jede Menge zurückgezahlt. Aber es geht darum, sozusagen die Auflistung. Zum Beispiel viele Musiker oder haben sich sozusagen, oder auch Solo-Selbstständige haben sich einen Computer gekauft. Jetzt müssen sie aufpassen. Sie können nicht den ganzen Betrag reinsetzen. Abschreibung geht nicht. Oder andere Frage, wann ist das Datum, wann ist das Datum der Zahlung, wann ist die Einnahmen sind in dem Zeitraum, werden auch angerechnet. Das heißt, da ein etwas kompliziertes Verfahren, wann, wie, wo Einnahmen und Ausgaben getätigt worden sind. Und das ist sozusagen nochmal eine besondere Kunst, auch gerade für die selbstständigen Künstler, sozusagen da sich zurechtzufinden. Dazu ist dann unsere Hilfe denn da. Aber und die Befürchtung, dass ein Großteil zurückgezahlt worden ist, das wird jetzt deutlich, ich habe da selber mal eine Abschätzung gemacht, dass über die Hälfte der ganzen Soforthilfen in NRW von den 9.000 zurückgezahlt werden muss. Das heißt sozusagen, viel Geld getan worden ist, aber vieles geht wieder zurück. Und das ist die große Angst der Menschen.
Hermann-Josef Tennang von Finanztipp, kriege ich da einen Brief von der Behörde, um das abzurechnen?
Ja, es gab jetzt mal einen Brief in NRW und den haben sie wieder zurückgezogen. Das heißt also, im Augenblick würde ich da relativ ruhig sein, weil die Behörden selber noch nicht genau wissen, was sie da anrechnen wollen und wie. Und diese, Herr Bode hat es gerade gesagt, die arbeiten an der Liste, an so Schreiben, was kannst du anrechnen, was kannst du nicht anrechnen. Wichtig ist, dass man seine ganzen Quittungen zusammenbehält, dass man hinterher auch hingehen kann und sagen kann, das habe ich damit gemacht, das habe ich damit gemacht, das habe ich damit gemacht und das habe ich damit gemacht. Das waren meine Betriebskosten. Ich habe ja vorher auch Betriebskosten gehabt. Das ist der eine Teil, dass man das erstmal aufschreibt. Das zweite ist, wenn man ganz offenkundig weiß, dass man das Geld nicht mehr braucht, dann wendet man sich an die Stelle, wo man das Geld hergeholt hat und sagt denen, ich kann dieses Geld zurückzahlen. Das tun Leute auch. Also in Berlin läuft das sehr, sehr breit und das ist auch überhaupt kein Problem. Und das dritte ist, dass es natürlich hinterher noch Fragen gibt bei der Anrechnung von Einkommen, sozusagen, ob ich da reingefallen bin oder nicht reingefallen bin. Und da gibt es NRW tatsächlich vorne eine Regel erreichen zu wollen. Es gibt ja viele Selbstständige, die haben im Januar und Februar gutes Geschäft gehabt und haben die Abrechnung dann im April oder so gekriegt. Und die haben Einkommen im April gehabt, was über der Zeit gar nicht zuzurechnen ist. Und auch da wird man wahrscheinlich zu Neuregelungen kommen müssen. Also von daher, hold your horses, ruhig bleiben, sich nicht von diesen Meldungen, dass da Menschen irgendwie sozusagen strafverfolgt werden, beeindrucken lassen, weil das sind ganz, ganz wenige, wenn man das in Berlin anschaut, 200.000 Leute haben beantragt und dann gibt es irgendwie Menschen, die 5 Firmen gegründet haben dafür und die dann strafverfolgt werden. Das ist auch richtig.
Ja.
Der Normalsterbliche, der da was beantragt hat, hat dieses Problem zurzeit nicht.
Gunter Hake von Verdi hat noch eine Anmerkung.
Ich glaube, wir werden auch alles richtig, was Herr Tennang gesagt hat, wir werden bei der Abrechnung noch sehr viel Spaß kriegen, weil wir tun ja jetzt so, als würden die Kriterien, die jetzt für die Überbrückungshilfe gelten, als wären das schon immer die Kriterien gewesen. Es war aber so, dass im März bis in den April rein die Länder völlig einen Verhau gemacht haben von Zusagen, was alles möglich wäre. Lebenshaltungskosten haben ganz viel kommuniziert, wären drin. Und ich hatte gestern beispielsweise einen Kollegen aus Berlin, der hat einen Brief gekriegt, also Berlin fängt offenbar auch an abzurechnen, er soll bitte Personalausweiskopie nachreichen und so weiter, all das, was sie damals nicht gemacht haben und eine Abrechnung machen. Und obwohl er einen anderen Bescheid hat, soll er plötzlich auch anerkennen, dass Lebenshaltungskosten nicht mehr anerkannt werden in Berlin. Ich nehme mal an, die schieben bei der zuständigen Bank totale Panik, weil da inzwischen natürlich auch Strafermittlungen gegen den Vorstand sind. Also wir kommen da noch in buntes Fahrwasser und ich würde auch sagen, Füße stillhalten, abwarten, Bescheide kriegen, Widersprüche, klagen.
Wir haben eine Anruferin in der Leitung, Frau Dahl, ganz herzlich willkommen im Marktplatz. Ihre Frage, Ihre Anmerkung bitte.
Ja, guten Tag. Ich habe jetzt nur noch kurz den letzten Zuhörer gehört. Es geht darum, ich bin selbst betroffen, selbstständige Konferenzdolmetscherin und bin auftragslos, habe alle Überbrückungshilfen und Grundsicherung, habe ich mir angeschaut, trifft auf mich aus bestimmten Gründen nicht zu. Ich habe nur eine Anmerkung dahingehend, dass man das hätte anders gestalten können. In Großbritannien werden Solo-Selbstständige, Freiberufler wie Kurzarbeitende behandelt. 80% des Vorjahresumsatzes wird durch die Finanzämter ausbezahlt. Dadurch kann kein Betrug entstehen. Diese 80% müssen versteuert werden und man braucht bei der Krankenversicherung auch keine Niedrigstufung zu beantragen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, Solo-Selbstständige zu berücksichtigen, die in der Veranstaltungsbranche arbeiten. Und vielleicht hört ein Politiker zu und man könnte das in Betracht ziehen.
Frau Dahl, ganz herzlichen Dank für diesen Einwurf. Ich sehe hier Nicken in der Runde. Trotzdem würde mich auch noch mal interessieren, vielleicht Frau Kürbis, als Beraterin für solche Fördermittel aus der Kreativwirtschaft, was kann man denn vielleicht Frau Dahl noch mit auf den Weg geben als Dolmetscherin, die natürlich bei vielen Events gebucht wird, aber in engeren Sinne jetzt keine Eventveranstalterin ist, aber auch wahrscheinlich keine richtige Künstlerin, nehme ich mal an. Welche Optionen hat Frau Dahl noch?
Also zurzeit ist ja mit dem Konjunkturpaket eben auch Neustart Kultur angelaufen. Da sind ja 1 Milliarde Euro für den Kulturbereich bereitgestellt worden von unserer Kulturbeauftragten Frau Grütters. Und diese Gelder gehen an die ganzen Veranstaltungsorte, Veranstalter und eben Spielstätten, um damit neue Projekte fürs nächste Jahr oder jetzt für die Zukunft zu gestalten und zu entwickeln und eben alle die mit ihnen zusammengearbeitet haben, auch zum Beispiel wieder zurück aus der Kurzarbeit zu holen bei Mitarbeitern, aber auch Kreativen und eben Solo-Selbstständige und Freiberufler auch wieder mit einzubeziehen und die nächste Spielzeit sozusagen zu gestalten. Eben auch im Bereich Konferenzen und Messen ist da einiges passiert. Und da sollte sie sich einfach mit ihren ursprünglichen Auftraggebern in Kontakt bleiben und gucken, was da geplant ist für die nächste Zeit.
Wunderbar. Wir haben einen Anrufer in der Leitung, Herr Hatzius. Ganz herzlich willkommen. Ihre Frage bitte.
Hallo Herr Banse, hallo in die Runde. Ja, schön, dass ich durchgekommen bin. Ich habe zum einen eine Anmerkung zu den Überbrückungshilfen. Ich stelle Rechnung, also als Fotograf in Berlin, kann ich zurzeit nicht arbeiten, da ich schwerpunktmäßig im Verkaufsbereich, Verkaufsarchitektur dokumentiere, da findet gerade gar nichts statt, Messearchitektur auch nichts, wie Sie wissen. Ja. So, jetzt haben wir die Überbrückungshilfen, die kommen für mich nicht in Frage, weil ich Rechnungen stelle mit Zahlungszielen von 30 bis 45 Tagen und mein letzter Auftrag war Anfang März, das heißt, das Geld ist im April gekommen. Das heißt, ich falle raus. Ich habe, glaube ich, ein Minus von 58% oder so. Da fühle ich mich natürlich veräppelt. Und zum Zweiten, das, was ich wahrscheinlich kriegen würde, weil ich habe auch nur einen Büroraum und zurzeit keine Finanzierung oder irgendwas laufen, bin auch alleine tätig, das Geld, was ich kriegen könnte, unter Umständen, das würde wahrscheinlich von den Kosten für den Steuerberater von den Anteiligen aufgefressen werden, weil den muss ich ja bezahlen, anteilig. Ja. So viel dazu. Und jetzt aber meine Frage in die Runde. Letzte Woche, Mittwoch, war im Handelsblatt ein Artikel, dass da wohl noch was beschlossen worden ist im Bundeskanzleramt. Und ich sitze da so ein bisschen auf glühenden Kohlen, weil ich empfange nämlich gerade Grundsicherung, einen kleinen Betrag, da meine Frau Geld verdient, also wir sind eine Bedarfsgemeinschaft und das läuft jetzt aber aus, dieser Bewilligungszeitraum. Also die ersten Bewilligungszeiträume werden im September auslaufen und meiner wird im Oktober auslaufen. Ich hatte ein Gespräch mit dem Jobcenter, da wurde mir gesagt, ich soll mich dann um eine sozialversicherungspflichtige Anstellung bemühen. Das bedeutet für mich Aufgeben der Selbstständigkeit. Ist das jetzt das Ziel? Ich stehe da so ein bisschen, also mit einem großen Fragezeichen hier.
Das kann ich gut nachvollziehen. Danke erstmal, Herr Hatzius. Herr Bode von der Corona-Sprechstunde in NRW.
Es gibt die Tendenz, sozusagen, es gibt den Beschluss, die Grundsicherung zu verlängern, die vereinfachte Verfahren. Jetzt gibt es einen Streit drum, ob auch die Länge verlängert worden ist. Ja. Es gibt Ausgaben vom Jobcenter, die sagen, damit ist auch beinhaltet, wenn Menschen, die im März oder April beantragt haben, dass das auch inhaltlich verlängert wird. Die Optionskommunen, also Kommunen, wo die Stadt das machen, sie haben das noch nicht geklärt, deswegen ist das ein Streit. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, dass wohl auch in der Altersvorsorge, in der Begrenzung daran gearbeitet worden, es gibt aber noch keine Äußerung dazu. Aber im Prinzip heißt das, die vereinfachte Grundsicherung sollte verlängert werden, auch inhaltlich um 6 Monate. Das heißt, wenn man bis Ende September beantragt, sollte das so gehen. Dazu gibt es aber unterschiedliche Aussagen, die wir auch dabei, das nochmal zu verifizieren.
Das wird auch Zeit jetzt im September. Ne? Und vielleicht noch ein Punkt dazu. Also meine Sachbearbeiterin hat gesagt, ja, ich soll mich jetzt umschauen. Ich soll jetzt schon in eine Weiterbildung gehen. Was ich aber de facto mache, ich arbeite zurzeit mit dem, was ich immer mache, wenn es mal nicht so gut läuft. Ich mache Akquise und das ist Teil meiner Arbeit. Das heißt, wenn ich jetzt in eine Umschulung gehen soll oder in eine Weiterbildung, dann fällt das ja für mich weg. Also das ist auch ein Riesenproblem.
Absolut, Herr Hatzius. Erstmal vielen Dank. Frau Kürbis sitzt hier und schüttelt den Kopf die ganze Zeit. Deswegen einmal zur Frage. Also soll Herr Hatzius sich jetzt eine sozialversicherungspflichtige Festanstellung suchen oder in die Weiterbildung gehen?
Also ich würde gleich ganz klar sagen, nein. Sie haben sich Ihren Arbeitsplatz, sagen wir mal, aufgebaut. Den gibt es, den haben Sie sich erarbeitet über, ich weiß nicht wie viele Jahre. Und den gilt es jetzt natürlich zu erhalten. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass jetzt Solo-Selbstständige ihre sich erarbeiteten, ich nenne es jetzt mal Arbeitsplätze, wieder aufgeben und dann versuchen, eine Festanstellung zu bekommen. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, das nennt sich umgangssprachlich Hartz IV für Aufstocker. Da können Sie sehr wohl selbstständig bleiben und bekommen tatsächlich auch noch Gelder dazu. Dann sind Sie klar in dem Hartz IV drin, müssen auch alle Unterlagen dann ausfüllen und alles offenlegen. Und dann ist eben auch die Vermögensprüfung da. Aber das lohnt sich, um einen längeren Zeitraum zu überbrücken. Und ich wollte Ihnen gleichzeitig noch den Tipp geben, es gibt natürlich neben diesen ganzen Corona-Hilfen vor Corona und nach Corona auch ganz normale Wirtschaftsförderung, die es in jedem Bundesland gibt und eben in Berlin auch bei der Investitionsbank Berlin. Und da könnte man sich auch einmal umgucken auf der Seite. Die haben da einen ganz schönen einen Förderfinder, nenne ich das jetzt mal. Und da könnten Sie mal reingucken, ob da nicht das eine oder andere Programm, da gibt es nämlich auch Zuschüsse, für Sie in Frage kommt.
Hermann Josef Tenner, ganz kurz von Finanztipp, weil wir noch einen Anrufer haben.
Nur ein Hinweis. Die Frage mit dem Honorar, was er im April bekommen hat, die ist streitig im Augenblick zwischen NRW und der Bundesregierung. Das kann sein, dass er da eine Lösung bekommt. Und die bekommt er schnell, wenn es die denn gibt.
Wir haben einen Anrufer, Herr Hantel. Herzlich willkommen im Marktplatz.
Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen.
Ja, ich versuche es kurz zu machen. Ich bin selbstständiger Musiker, Solo-Selbstständiger, Produzent hier in Frankfurt am Main. Wir betreiben auch eine Konzertagentur, eigenen Musikverlag. Wir haben in der Vergangenheit 250 Live-Konzerte in der ganzen Welt gespielt. Unsere Unternehmungen waren immer ökonomisch sehr, sehr gesund und wir sind seit März auf dem Trockenen. Wir haben Soforthilfe nicht bekommen, das heißt, wir haben in der Agentur einen kleinen Betrag bekommen, um Betriebskosten einigermaßen zu stemmen, aber das war ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Realität sieht so aus, dass wir mittlerweile sozial total abgestiegen sind, aus den Krankenkassen rausgeflogen sind, beziehungsweise ich selber bin jetzt auf dem Nottarif in meiner Krankenkasse. Die Krankenkasse hat Mahnbescheide rausgegeben. Wir sind in mehreren Vollstreckungen drin. Wir haben schon Meldungen bei der Schufa. Wir haben uns die Finger wund geschrieben, dass die Damen und Herren doch bitte berücksichtigen, wie unsere ökonomische Situation ist. Keine Chance. Die Vollstreckungsmaßnahmen werden rigoros durchgezogen und so weiter und so fort. Aber worauf ich hinaus möchte ist, weil wir reden die ganze Zeit über Transferleistungen und Unterstützung. Meine Frage ist, die Kommunikation mit der Politik, vor allen Dingen die Kulturdezernate, die Kulturpolitiker, da ist es für uns so, wir versuchen ja in Einklang mit den Corona-Maßnahmen rauszugehen, auf die Bühnen zu gehen, kleine Produktionsexperimente zu starten. Wie können wir wieder spielen? Wie können wir was machen unter Publikum begrenzt? Das Problem ist aber, dass sie bekommen kein Feedback. In Frankfurt am Main zum Beispiel oder auch in Hessen, wo auch die Künstlersoforthilfe nur für Leute gilt, die in der Künstlersozialkasse drin sind, da sind wir zum Beispiel auch nicht, weil wir viel zu große Umsätze hatten in der Vergangenheit. Wir kommen mit unseren Ideen und unseren Konzepten, wie wir Shows machen können, denn wir wollen ja spielen. Wir wollen einfach unseren Beruf machen. Ich spiele auch gerne vor 30 Leuten, wenn das im Einklang ist mit dem Social Distancing, aber die Kommunikation liegt total brach, ist tot. Sie bekommen kein Feedback, sie kriegen niemanden ans Telefon. Wir straucheln total im luftleeren Raum.
Herr Hantel, ist also ganz, ganz wichtiger Punkt. Erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre detaillierte Schilderung. Und dieser Punkt ist angekommen, der weckt bei mir auch noch eine Frage. Frau Kürbis hat eben die Hand gehoben zur Frage Kommunikation mit den Behörden, um irgendwas auf die Beine stellen zu können im Kulturbereich. Frau Kürbis.
Also ich möchte Ihnen darauf antworten, Herr Hantel, zu der Frage, wie kommen Sie wieder auf die Bühne, was können Sie machen? Auch hier wieder der Hinweis, Neustart Kultur, die Initiative Musik ist ja die Förderinstitution in Deutschland für die Musikwirtschaft. Da können Sie wirklich alles beantragen, was Sie brauchen mit der Künstlerförderung, von Proben über die Komposition, also der Beginn, die Entwicklung, bis hin zu Studioaufnahmen und auch Touren. Das ist das eine. Dann gibt es auch eine Veranstalterförderung. Das ist das nächste. Also da sind schon mal zwei Sachen. Wenn Sie als Musiker selber arbeiten, ist es die Künstlerförderung. Wenn Sie auch Veranstalter sind, dann ist es auch die Veranstalterförderung. Da sollten Sie mal reingucken. Und wenn Sie jetzt Konzepte schreiben, wie Sie etwas auf die Bühne bringen oder wie Sie einen Ort bespielen, den Sie unter Hygienebedingungen ausgestalten wollen, dann gibt es dafür die pandemiebedingten Investitionen. Und die werden zurzeit diese Gelder werden von der GEMA verwaltet. Die können Sie dort beantragen. Die sind für alle, für ganz Deutschland zu beantragen dort.
Mhm. Herr Hantel, erstmal ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, das hat Ihnen so ein bisschen geholfen und ein bisschen die Perspektive eröffnet. Hier stehen gleich die Nachrichten ins Haus. Nach 11.35 Uhr geht es dann, nach 11 Uhr, um 11.05 Uhr geht es dann nochmal weiter bis 11.35 Uhr mit dem Thema halbes Jahr Corona ohne Aufträge. Was tun für Solo-Selbstständige? Die Gäste sind dann noch dieselben, wie sie jetzt auch hier sitzen. Rosita Kürbis, Fördermittelberaterin, Gunter Hake von Verdi, Hermann Josef Tennhagen von Finanztipp und Rainer Bode von der Corona-Sprechstunde in NRW. Und wir haben dann weitere Meldungen von Hörern und Hörerinnen. Bis gleich. Am Mikrofon immer noch Philipp Banse. Das Thema heute: ein halbes Jahr ohne Aufträge, Corona-Hilfen für Solo-Selbstständige. Die Gäste im Studio sind Rosita Kürbis, Fördermittelberaterin für die Kreativwirtschaft, Gunter Hake von Verdi, Hermann Josef Tennhagen von Finanztipp.de und Rainer Bode von der Corona-Sprechstunde im Kulturrat NRW. Ich habe mir hier noch ein paar Fragen auf meinem Zettel notiert, bevor wir zu weiteren Anrufern und Anruferinnen kommen. Herr Tennhagen, man kann doch auch freiwillig in die Arbeitslosenversicherung einzahlen als Selbstständiger,
ja,
oder?
Ja, das kann man machen. Das ist sogar relativ vernünftig, wenn man das macht. Wenn man sich vorstellt, die meisten, also von den Leuten, die sich selbstständig machen, scheitert ja einfach ein Teil. Das ist einfach so. Ja. So, und Arbeitslosenversicherung, wenn man die Beiträge einbezahlt und dann so sagt, okay, nach zwei Jahren habe ich auf einmal so eine Flaute, ich kann mich arbeitslos melden, das, was ich dann rausbekomme, macht das relativ schnell, dass ich das, was ich eingezahlt habe, wieder zurückbekomme. Also von daher, ja, sollte man machen. Ist aber sozusagen, wenn man das jetzt macht, wenn man jetzt damit anfängt, dann ist das eine gute Variante.
Wir haben eine Anruferin in der Leitung, Frau Kegel. Herzlich willkommen im Marktplatz.
Ja, guten Morgen. Das ist ja toll, dass ich drankomme. Ich habe eine kleine Detailfrage, die mir bis jetzt noch niemand beantworten konnte. Und zwar habe ich ich bin Musikerin und habe wie alle diese Soforthilfe bekommen, das von 9.000 Euro.
Wo wohnen Sie ganz kurz?
In Köln.
Aha.
Und die war damals, bei der Ausschreibung stand halt drin, dass sie auch teilweise für Lebensunterhalt verwendet werden konnte. Und das wurde ja dann rückwirkend, so circa 8. April, auf den 1. April geändert. Und jetzt habe ich aber meine Bewilligung schon vom 30. März.
Ja.
Und da frage ich mich doch, ob ich dann Widerspruch einlegen soll, wenn diese Aufforderung kommt, das Geld zurückzuzahlen, dass ich vielleicht noch einen Monat mehr anrechnen kann oder so. Das Land NRW hat ja dann 2.000 Euro für zwei Monate bewilligt, Lebensunterhalt.
Ja, einfache Frage, vielen Dank. Ich gebe dir mal weiter an Rainer Bode von der Corona-Sprechstunde im Kulturrat von NRW. Können Sie da helfen?
Ja, wir prüfen mit unterschiedlichen Steuerberatern, Rechtsanwälten dagegen zu klagen. Das ist kompliziert, weil man bekommt ja nicht sofort einen Bescheid. Man kriegt nur die Aufforderung, den Meldebogen abzugeben, dann zurückzuzahlen. Das macht man dann in dem Fall nicht oder reduziert das. Es geht nur über den Weg, dass wir einen Klageweg finden, um diese Anspruch vor dem 1. April generell Lebenshaltungskosten anzurechnen. Da können wir nur über den Weg gehen. Da sind wir gerne bereit, darüber zu beraten bzw. Unterstützung zu finden. Jetzt heißt es trotzdem abwarten, bis überhaupt erstmal der Rückmeldebogen kommt. Vielleicht besteht ja noch die Möglichkeit, dass Politik sich doch noch bewegt, weil viel Widerstand da ist, die Soforthilfe so in der Gänze zurückzuzahlen.
Aber Herr Tennhagen, besteht da nicht so ein Vertrauensschutz, dass man, wenn man das beantragt, also unter bestimmten Bedingungen und die dann rückwirkend geändert werden, dass man dann einfach das trotzdem so machen kann?
Ich würde einfach die Unterlagen aufheben und sagen, ja, genau damit würde ich im Zweifel, also erstmal sind die tatsächlich ja noch hinter den Kulissen am Wirken, weil sie ja wissen, dass sie das Problem haben. Also sie sind die Minister, die Ministerialbürokratie, er hat offiziell gesagt, dass man erstmal einen Lebensunterhalt damit bestreiten kann und dann hat hinterher gesagt, nee, weil der Bund das nicht bezahlen will, machen wir das nicht. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen das doch so teilweise. Das heißt, alles das, was man für die Zeit, wo man selber den Antrag gestellt hat, aufheben kann, hebt man auf und damit geht man dann in die Bütt, wenn man sich streiten muss. Und ansonsten gibt man erstmal nichts zurück an der Stelle, jedenfalls nichts, was nach den Kriterien nicht zurückzugeben ist. Sozusagen, ich drücke die Daumen und wenn ich publizistisch was mit tun kann, dann bin ich auch dabei. Finanztipp.de finden Sie im Netz.
Gunter Hake von Verdi.
Nur kurze Ergänzung. Interessant wird es ja immer erst im Rechtsstaat, wenn es ein Formular gibt, wo Bescheid oben drauf steht und wo unten steht, innerhalb von 30 Tagen können Sie Widerspruch einreichen. Dann wird es interessant. Vorher passiert genau das, was Tennan gesagt hat. Erstmal abwarten.
Herr Hake, ich wollte Sie noch mal was fragen. Und zwar gibt es ja auch Studierende, die irgendwie natürlich studieren, aber viele brauchen, um über die Runden zu kommen, einen Job nebenher und sind dann auch sowas wie selbstständig. Wir haben ja auch Mails bekommen von jemandem aus Leipzig, der studiert und wo jetzt Jobs weggefallen sind als Sprachlehrer und im Fußball geht irgendwie pandemiebedingt auch nichts mehr. Und dann hat er aber auf seinem Konto 524 Euro und es dürfen aber wohl nur 500 sein, um irgendwelche Hilfen zu bekommen. Wie ist die Lage von Studierenden?
Also es gibt natürlich nebenberuflich Studierende und hauptberuflich Studierende. Der anfragt, ist offenbar hauptberuflich studierend, also über 20 Stunden oder ab 20 Stunden pro Woche. Dann gibt es tatsächlich nur diese schmähliche Lösung des Bildungsministeriums. Wer 500 Euro hat, kriegt nichts. Und wer weniger als 500 Euro auf dem Konto hat, kriegt die Summe dann gegebenenfalls aufgefüllt zum Zeitpunkt X. Also das ist...
Aber 500 Euro auf dem Girokonto, das ist ja durchaus eine variable Größe, Herr Tennan.
Ja, also das ist tatsächlich ein Optimierungsmodell, was das Bildungsministerium von seinen Studenten da will. Die dürfen, also unter Null will man ja nicht sein, muss man ja noch Dispozinsen zahlen. Zwischen 0 und 500 kriegen sie das aufgefüllt und man muss die...
Aufgefüllt bis 500,
oder? Bis 500 und man muss die Kontoauszüge der letzten drei Monate immer beilegen. Und das Studentenwerk selbst sagt, dass ein Großteil der Leute, weil sie zu wenig Geld haben, nicht qualifiziert für die Hilfe. Das ist ein absoluter Skandal, was das Bildungsministerium sich da ausgedacht hat.
Also weil sie nicht einfach wenig Geld haben dürfen, sondern sie dürfen wegen Corona wenig Geld haben.
Sie dürfen wegen Corona wenig Geld haben, deswegen darf man es überhaupt nur bekommen. Und dann muss man diese Optimierung machen. Das heißt, man muss mit seinem Konto gucken, dass man möglichst auf 43 Cent runter ist. Dann kann man nämlich 499,57 Euro beantragen. Und wie man die nächsten zwei Tage lebt, bis das Geld ankommt, muss man dann irgendwie bei der WG sich durchfressen und dann im nächsten Monat das gleiche Spiel wieder spielen.
Eine Anruferin, Frau Leitner, ganz herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen Ihnen allen.
Guten Morgen. Ihre Frage, Ihre Anmerkung bitte.
Ja, also ich bin selbst in der Weiterbildungsbranche tätig, also als Trainerin und Coach, arbeite aber seit einiger Zeit, also jetzt anderthalb Jahre ungefähr, in einem Unternehmen, das heißt Trainerversorgung. Und das kümmert sich um so Belange von Menschen, die eben in der Weiterbildung, in der beruflichen Weiterbildung arbeiten, also sowas wie Versicherungen, Vertragsgestaltung, Gründungsbegleitung und so weiter. Und wir haben jetzt, nachdem die Corona-Pandemie dann wirklich um sich gegriffen hat und eben auch entsprechende Auswirkungen gehabt hat, einen wahnsinnigen Beratungsbedarf gehabt. Wir haben sehr, sehr viele Anrufe gehabt, wir haben auch sehr viel gemacht. Wir beobachten da, ist abgeebbt, beobachten jetzt aber zunehmend, dass Menschen uns schreiben oder auch anrufen und sagen, dass sie eben ihren Job aufgeben müssen, weil sie es nicht mehr finanzieren können, weil sie auch nicht mehr durchhalten können. Ein paar Monate geht das. Meistens haben also sehr viele von diesen Leuten, das sind viele Tausend in Deutschland, die nicht in Festanstellungen sind, sondern als Solo-Selbstständige in der Weiterbildung arbeiten. Die haben meistens oder sehr häufig nicht großartige Rücklagen. Genau das, was vorhin angesprochen wurde. Ab 60.000 muss man dann eben an die Rücklagen dran. Das haben wir also auch schon mehrfach beobachtet. Es wird zunehmend dann der Beruf aufgegeben. Das hören wir jetzt. Und das Problem bei der Weiterbildung, das beobachte ich, solange ich in der Weiterbildung bin, und das ist mein ganzes Berufsleben lang, ist die Tatsache, da wird als allererstes gespart, weil man da so diese Quick-Hits hat, was die Bilanzen anbetrifft. Und gleichzeitig aber dann auch das Letzte ist, was wieder angekurbelt wird, weil man ja auch eine ganze Weile ohne Weiterbildung in einem Unternehmen existieren kann, ohne dass man großartig was davon merkt. Aber die am anderen Ende, sprich diejenigen, die Weiterbildung durchführen, die merken das sehr wohl.
Wunderbar. Vielen Dank für Ihre Anregung. Gibt es dazu Anmerkungen aus der Runde?
Vielleicht von mir nochmal. Das ist das Beispiel, das hatten wir vorhin schon mal, dass viele durchs Raster fallen. Und wir haben immer argumentiert, liebe Politik, das war auch ein Kommunikationsproblem, was vorhin gesagt worden ist, das muss viel stärker gemacht werden. Dass die Menschen, die sozusagen nicht eine klare Lösung haben oder die ganz am Ende der Fahnenstange sind oder die derzeit gar nicht was machen können oder auch keine Alternativen haben, dass die Politik und Verwaltung noch mal stärker, genauer hingucken müssen, wo die Probleme sind. Und nicht nur sozusagen nach dem Motto, wir haben jetzt Unternehmen, dann machen wir Soforthilfe, Lufthansa und dergleichen mehr, sondern gucken auch in die kleineren Einrichtungen und die unterschiedlichen Bereiche. Das kann nur die Aufforderung sein, in der Richtung weiter zu denken und zu arbeiten.
Wir haben hier noch einen Anrufer, Herr Kling, bitte. Hallo, Herr Kling. Herr Kling ist nicht da, dann kriegt Hermann Josef Tennang das Wort.
Also zwei Dinge, die ich dann immer sage. Hallo? Erstens, wir haben einen Ratgeber gemacht, bei Finanzamt, der ist jetzt 100.000 Mal abgerufen, ein bisschen mehr. Hallo? Gucken Sie einfach.
Herr Kling, Sie sind gleich dran. Ich lasse Herrn Tennang kurz
erinnern. Gucken Sie einfach rein. Da ist immer noch ein Aspekt, den Sie vielleicht nicht gesehen haben, der eine Chance bietet, dass Sie irgendwo Geld bekommen. Teil 1. Und Teil 2 ist, suchen Sie sich bitte die Telefonnummer von Ihren örtlichen Abgeordneten raus. Die haben uns das alles mit eingerührt. Die sind auch für die Gesetzgebung mit verantwortlich. Und ob welcher Partei da ist, kann Ihnen dabei egal sein. Rufen Sie den an, stellen Sie da, wo Ihr Problem ist und stehen Sie denen auf dem Fuß. Die Erfahrung ist, dass Abgeordnete, die dauernd auf dem Fuß jemanden stehen haben, sich tatsächlich mehr bewegen wie Abgeordnete, die sie nicht jemand haben, der auf dem Fuß steht.
Herr Kling, können Sie uns hören?
Ja, ich höre Sie.
Kein Problem. Ihre Frage, Ihre Anmerkung bitte.
Genau, meine Frage ist, vorhin wurde genannt, dass es die Arbeitsstipendien gibt in Hessen. Ich bin gebürtiger Hesse, ich wohne noch in Hessen. Ich habe bis jetzt also keinerlei Hilfe bekommen. Ich bin so ein Fall, der durchs Raster fällt. Ich bin Einzelkünstler, arbeite im Trickfilmbereich, habe ein eigenes Atelier, ich habe keine Mietkosten. Na, es gibt also nichts, was man abrechnen könnte. Und habe dann gedacht, vielleicht kriege ich doch 500 Euro raus, wenn ich diese Soforthilfe beantrage. Habe aber gewartet, bis die Steuer da war, damit ich sehe überhaupt, was habe ich für Ausgabeneinnahmen, und dann bin ich auf die Website gegangen und dort stand dann, ja, dass die Einreichungsfrist ist gestern abgelaufen. Das heißt, zum einen kritisiere ich, dass einfach Hilfen, dass es ständig Fristen gibt, ja, wer zu spät kommt, der hat Pech gehabt. Jetzt gibt es die Stipendien, bei denen ist es so, soweit ich das verstehe, das Kulturministerium, was auch immer, hat eine Jury eingesetzt, man muss Projekte einreichen. Die sollen innovativ sein. Das heißt, es wird entschieden, wer diese Gelder bekommt. Ja? Das heißt, es ist eine Art Lotterie. In Nordrhein-Westfalen, soweit ich weiß, werden sie einfach verlost. In Hessen gibt es eine Kulturjury, die entscheidet, was ist hier unterstützungswert. Und da ist mein Einwand, wir könnten im Grunde genommen ja auch alle Lotto spielen, weil es ist ja überhaupt ein Glücksfall, wenn man überhaupt, ob man gezogen wird oder ob das Projekt, was man einreicht, überhaupt fördernswert ist, ja, von Seiten des Ministeriums. So verstehe ich das, und da würde ich jetzt mal gerne hören, ist es so richtig und was sind so die Einschätzungen?
Ja, Bode, vielleicht von der Corona-Sprechstunde in NRW und dann Herr Hake.
In NRW ist das nicht per Losverfahren, sondern da entscheiden die Bezirksregierungen die Anträge. Im Prinzip werden maximal 2-3% oder 5% abgelehnt. Das ist relativ einfach. So ein einfaches Programm habe ich in meiner langjährigen Berufserfahrung noch nie gehabt. Das ist ein Vertrauen nach dem Motto, wir haben am Anfang des Jahres oder im März viel Mist gebaut als Landesregierung. Das ist jetzt eine Wiedergutmachung. Das ist eigentlich ein sinnvolles System. Man guckt, man muss sich schon ein bisschen konzeptionell überlegen, aber es ist keine Frage von Jury. Und die meisten kommen auch durch. Wie gesagt, wir sind jetzt bei 11.000 oder 12.000 Anträgen. Ob alle davon profitieren, wir haben auch immer argumentiert, es könnten vielleicht ein paar mehr werden, aber das wird sich zeigen. Das Modell NRW ist zu empfehlen. Leider machen das andere anders und machen kompliziertes Verfahren oder auch Fristen. Das ist ein Problem, wenn Menschen sozusagen nicht in Kommunikation sind mit anderen Verbänden, Institutionen, die kriegen davon nichts mit. Da muss sich Politik, Verwaltung, auch Verbände mehr drum kümmern, dass alle auch von den Möglichkeiten haben und dass alle auch eine Chance haben, Anträge stellen zu können.
Gunter Hake von Verdi.
Ich wollte nur mal sagen, Berlin macht es auch im Lottoverfahren. Da werden Projekte sozusagen vergeben nach Losverfahren. Ich wollte nur sagen, wir reden ja jetzt ganz viel über Kultur. Kultur und Kreativwirtschaft sind wir ungefähr bei 12-15% aller Solo-Selbstständigen. Das heißt, es kriegt natürlich auch eine Schlagzeile. Die Kultur hat ganz zu Recht sich auf die Hinterbeine gestellt, gemacht, was Tennang vorhin gesagt hat, Politik auch angesprochen, ist in der Politik verankert. Wir haben aber dann immer noch 85%, zum Beispiel die Kollegen aus der Bildung, die sind total verratzt. Also ich glaube, wir müssen auch mal bei all dem, dass die Kultur zu Recht gewürdigt wurde, ein Stück weit, übrigens auch nicht systematisch, müssen wir dann nochmal ins Fahrwasser kommen zu sagen, was passiert eigentlich mit den ganzen anderen. Und ich glaube, wir brauchen eine Art Moratorium, wie es mit dem Kurzarbeitergeld bei abhängiger Arbeit geschaffen wurde, zu sagen, jetzt gibt es einfach mal 2 Jahre Geld. Da reden wir nicht groß über das, was alles verbockt wurde in der Gesetzgebung.
So wie Frau Dahl das vorhin aus Großbritannien angesagt
ja,
hat.
Die Fantasie geht ja immer nur so weit zu sagen, wie döngeln wir das in unser jetziges System rein, statt einfach mal zu sagen, nee, lasst uns mal kurz eine Pause machen, das System dann auch umbauen. Also wir haben ja jetzt Fehler, die sind Jahrzehnte im Sozialsystem aufgelaufen. Die werden jetzt in der Krise offenbar. Aber jetzt noch ein halber Satz zu diesem Bildungsbereich. Da wurde schon immer beschissen bezahlt. Da wurde schon immer dafür gesorgt, dass niemand vorsorgen kann. Die Leute wurden schon immer ausgebeutet, sage ich mal. Und jetzt in der Corona-Krise fällt es bei denen natürlich auf. Die kriegen keine Hilfen, also was die Frau Leitner vorhin gesagt hatte. Es gibt einfach Bereiche, wo die Gesellschaft nochmal hingucken muss. Brauchen wir das? Wollen wir das? Und wenn wir es wollen, müssen wir es auch irgendwie finanzieren.
Eine Sache ist mir auch noch irgendwie wichtig, dass wir das mit ansprechen. Vielleicht kann Frau Köbis da auch noch mal was zu sagen. Wir reden ja hier die ganze Zeit über Transferleistungen, über Zuschüsse und Hilfen und. Wie sehr muss man denn Künstler, Künstlerinnen, Solo-Selbstständige, Selbstständige auch in die Pflicht nehmen und sagen, hör mal, dieses Geschäft, was du da hast, gut, jetzt sind wir ein halbes Jahr in der Krise, viele haben seit 3-4 Monaten wenig, keine Aufträge mehr, aber sollte ein solides Geschäft nicht das auch überstehen können, Fragezeichen, und müsste man nicht, und ich weiß das aus eigenem Umfeld, dass das passiert, gerade bei Firmen auch aus dem Eventbereich, die sich umorientieren. Die erfinden sich halt neu. Die sagen, okay, Audio-Mikrofonierung auf Veranstalten geht nicht mehr. Jetzt ist Videostream gefragt. Dann investiere ich in Video-Livestream. Wie sehr muss man das einfordern? Frage in die Runde. Herr Hake von Verdi.
Ich glaube, man wird schon abwägen müssen, wo ist der Einzelne verantwortlich. Mhm. Und vieles von dem, was wir an Regeln haben, beruht ja auch darauf, dass die Selbstständigen für sich selber in Anspruch nehmen. Staat bleibt mir fort. Also wir haben es bei der ganzen Frage Vorsorge. Das läuft so als Subtext immer mit. Da müssen wir halt drüber reden. Welchen Anspruch hat der Staat darauf, dass Bürgerinnen und Bürger Vorsorge betreiben? Und reicht es zu sagen, ich melde mich beim Finanzamt mal an mit irgendeinem Gewerbe, und dann gelten für mich die ganzen Regeln nicht mehr. Oder brauchen wir ein konsistentes System, wo alle einzahlen? Und wenn wir sowas wie Großbritannien nehmen, oder nehmen wir von mir aus auch Schweiz oder Niederlande, das sind ja alles Länder, die haben ein völlig anderes Sozialsystem. Das ist nicht die, da gibt es dann halt eine Bürgerversicherung. Da kann man auch anders regeln. Also ich glaube, wir müssen vielleicht auch nicht zu kurz springen und hier und da Regelungen vorschlagen, sondern einfach mal sagen, lasst uns doch mal gucken, wie geht eine Gesellschaft im Krisenmodus um? Und aus meiner Sicht auch noch hinterher, wollen wir wirklich in das zurück, was wir vorher hatten? Wachstumsgesellschaft, Klimakatastrophe, das ist ja ein ganz großes Rad, was da noch ansteht.
Vielleicht noch ein Punkt von mir.
Ja, Herr Bode.
Sie machen ja auch schon etliche, auch Künstler, aber auch aus den anderen Branchen, versuchen Alternativen zu entwickeln, ob Streaming und dergleichen mehr. Aber viele sind darauf angewiesen, dass ein Publikum da ist. Ohne Publikum, deswegen Streamingdienste und Ähnliches wird praktiziert, das muss aber auch Geld reinkommen. Deswegen die Aufforderung, selber sich neu zu orientieren, was zu überlegen, ja, aber es sind natürlich nicht die Alternativen, weil man so die Existenz so eine weiteres da nicht realisieren kann. Und von der bedarf es schon nochmal einen anderen Umgang von beiden Seiten. Deswegen sind beide, wenn beide ein bisschen mehr kommunizieren können, beide meine ich sozusagen die Antragsteller, Solo-Selbstständige, Künstler wie Politik, Verwaltung, Und einen Punkt möchte ich gerne noch sagen. Die Haltung von Politik, dass sozusagen alle Betrüger sind, das manifestiert sich sozusagen in den Regelungen. Die sind zu engmaschig. Vielleicht mal eine andere Haltung haben, Vertrauen in die Antragsteller, die machen was Sinnvolles. Es gibt ein paar schwarze Schafe, die muss man handhaben, aber Maßstäbe, die müssen anders gesetzt werden, nämlich mehr vertrauensbildend als kontrollierend und einengend und bürokratisch.
Jetzt ist das natürlich auch eine Gerechtigkeitsfrage, ne? Wenn man großen Unternehmen wie Lufthansa etc. und denen mit Milliarden unter die Arme greift, dann fragen sich natürlich viele so Selbstständige, warum soll ich jetzt mich auf einmal selbst erfinden und hier an meiner Existenz rumkrepeln? Rosita Kürbis hatte sich noch zu Wort gemeldet.
Ja, ich möchte hier auch noch mal ergänzen. Herr Tenhagen sagte das vorhin so schön, das Lebenskonzept Solo-Selbstständige kommt in der Bürokratie nicht vor. Und jetzt eben auch die Haltung von Politik soll sich ändern. Ich würde auch sagen, also die Leistung, die Kleinstunternehmer hier leisten in ihrer Masse in ganz Deutschland, das sollte einfach mal gewürdigt und anerkannt werden. Und das ist eben mit der Grundsicherung nicht getan. Da muss es einfach eine neue Art geben. Da müssen wir uns etwas anderes ausdenken, wie sie eingebettet sind. Und wie man das dann eben auch würdigt.
Ja, Hermann Josef Tenhagen.
Also es gibt zwei Aspekte. Der eine Aspekt, das ist ja jetzt politisch entschieden worden. Und alles das, wo das politisch entschieden worden ist, dass Leute nicht mehr arbeiten können, da ist die Politik auch in der Pflicht, eine neue Lösung für die Leute zu finden. Und wenn die neue Lösung heißt, in Zukunft wird das nicht mehr so gehen, muss man den Leuten einen Zeitrahmen geben, wo sie sich neu erfinden können, wo sie sich umorientieren können. Und das ist ja zum Beispiel auch, wenn diese Betriebshilfen, wenn die nur dafür da sein können, dass man das Alte weiter bezahlt und nicht dafür da sein können, dass man sich sozusagen umorientiert und die neue Technik, die man dann vielleicht braucht, damit bezahlen kann, dann ist das schon der Stellschrauber. Da muss man den Leuten sagen, okay, ihr könnt auch mit dem Geld euch neu orientieren.
Thomas Meinhardt hat Fragen eingesammelt,
ja,
aus E-Mails.
Ein solo-selbstständiger Tätowierer war 15 Jahre angestellt, hat alleine im Studio gearbeitet, das dann am 1.1. übernommen, hat die erste Corona-Hilfe bekommen. Die zweite Corona-Künstlerhilfe bekommt er nicht, weil er nicht schon seit 2019 selbstständig war, sondern erst ab 1.1.2020. Was tun?
Diese Probleme hatten wir öfters, diese Stichtagsregelung, das ist das Gleiche, dass dann sozusagen die Raster so festgezurrt sind, dass man da keinen Spielraum denkt. Wir haben bei Soforthilfegeschichten gehabt, wo die um 23 Uhr einen Antrag gestellt haben, der ist aber um 1.45 Uhr angekommen, also zählt sozusagen die Dingens nicht. Wir können dann nur gucken, dass sozusagen Alternativen entwickelt werden, dass die Leute, die hier durchs Raster fallen, wieder mit aufgenommen werden. Ansonsten sind die bürokratischen Regeln mit den Terminen teilweise katastrophal.
Thomas Meinhardt.
Die Mitarbeiter von Solo-Selbstständigen, das sind oft 400-Euro-Kräfte. Ich bin Altersrentner, bin dazu gezwungen, noch dazu zu verdienen, schreibt Helmut. Aber trotzdem, meine Firma hatte den Einnahmerückgang, ich kann nichts machen. Ein Kollege hat geklagt, aber das ist ja auch nicht gerade der beste Weg.
Also Rentner, Rentnerinnen, die sich was dazu verdienen.
Ja, gilt ja auch für Studenten, ne?
Es geht ja auch für Studierende. Was kann man machen? Großes Schweigen.
Also so bei, ja. bei 450-Euro-Jobs gibt es kein Kurzarbeitergeld, gibt es auch sonst nichts. Das ist tatsächlich eine Gruppe, die total durch den Rost fällt an der Stelle. Und das sind auch häufig Leute, die das sozial wirklich nötig haben. Aber da ist dann auch wieder Kurzarbeit, ist dann auch wieder Grundsicherung, da ist wieder Wohngeld, da ist wieder, wenn man eine Familie hat, Kinderzuschlag. Das klassische Sozialprogramm tatsächlich abarbeiten. Der Ratgeber bei uns: Abarbeiten hilft nichts. Die 10 Seiten lesen und gucken, wo ich ein Häkchen dran machen kann, wo ich hingehe und gucke, dass ich so viel Geld wie irgend möglich bekomme.
Thomas Meinhardt.
Meine Erfahrung mit der Pandemie in den Jobcentern ist grauenhaft, schreibt Maximilian. Das ist abschreckend. Bürokratie erzeugt Vertrauensverlust. Also warum ist Beratung und Bewilligung nicht manchmal getrennt? Vielleicht muss man sich erstmal beraten lassen, dass man wirklich ein Vertrauensverhältnis zu einer Agentur aufbaut und dann erst die Bewilligung in den Bereich der Bewilligung geht.
Gunter Hake von Verdi.
Na, die Schwierigkeit ist natürlich, da haben wir ein gewisses Bias drin. Bei uns melden sich natürlich auch immer nur die Horrorgeschichten kennen. Wir hören allerdings auch tatsächlich von sehr vielen Leuten, insbesondere über unseren Facebook-Auftritt, wo die sagen, hat super geklappt, ging alles ganz schnell, alles bewilligt, total zugewandte Leute. Das ist halt so. Wir haben in den Agenturen Menschen, wir haben Menschen, die sind von mir aus, ich mache jetzt mal ganz klischiert, die sind schon älter, die haben eher autoritären Charakter, die nutzen das ganze Hartz-IV-Regime, um ihre sadistischen Neigungen auszuleben. Also jetzt übertreibe ich natürlich schon langsam. Aber da ist zu viel Spielraum drin. Aber es würde auch, glaube ich, nichts bringen, wenn man das trennt. Sondern da muss man sich angucken, stimmt das System überhaupt? Und das System stimmt nicht, auch selbst wenn alle nicht Horrorerfahrungen machen. Vielleicht als Halbsatz noch, gestern hat uns jemand gemeldet, nach all diesen Monaten fehlt mir sogar die Energie für Wut. Das ist langsam auch das Problem, was wir wahrnehmen, dass eine Frustration erzeugt wurde.
Thomas Meinert.
Susanne, Journalistin, schreibt, viele Autoren, freie Journalisten bekommen weniger Aufträge, berichtet sie, weil es wird über Corona viel geschrieben, andere Aufträge fallen einfach weg. Hilfen für freie Autoren, freie Journalisten, was ist da möglich?
Tja, Herr Hake?
Das sind ja... sind ja ganz normale Selbstständige wie andere.
Also all das, da muss man über Corona schreiben. Entschuldigung, aber wenn ein Journalist sagt, dass die Themen fallen, die anderen Themen, also meine Themen fallen weg, dann muss ich an meinen Themen einfach schrauben und auch diese Themen machen. Und es ist viel Journalismus gefragt gewesen in den letzten Monaten. Nicht immer alles vernünftig bezahlt, aber es ist viel gefragt gewesen.
Man muss natürlich auch können. Also ich war damals zu Wiedervereinigungszeiten auch Journalist, der andere Themen anzubieten hat, und plötzlich wollten die Leute nur noch weniger Wiedervereinigungsgeschichten. Also da okay. Muss man dann auch umsteuern.
Ja, ich glaube, bei der Wiedervereinigung muss ich jetzt einen Strich drunter machen, weil die Nachrichten kommen. Ich danke allen, die zugehört haben, die Fragen gestellt haben, die angerufen haben und hier aus der Praxis berichtet haben. Ich danke meinen Gästen, Rosita Kürbis, Fördermittelberaterin für die Kreativwirtschaft, Gunter Hake von Verdi, Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von finanztipp.de und Rainer Bode von der Corona-Sprechstunde beim Kulturrat NRW. Alle Infos zum Marktplatz gibt es unter deutschlandfunk.de/Marktplatz. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke herzlich fürs Zuhören und wünsche noch allen einen schönen Tag.